Haber Energy, die Stadtwerke Huntetal und die Samtgemeinde Barnsdorf präsentieren. Nächster Halt, Barnsdorf. Menschen mit ihren Geschichten, Projekten, Plänen, Erlebnissen und Erinnerungen aus Barnsdorf, Drebbert, Rentwede und Eidelstedt in dieser Podcast-Lokalradioshow mit Lars Kors. Moin und willkommen. In dieser Folge geht es um ein Thema, das gerade überall auftaucht, in Gesprächen, in den Medien und auch längst schon in unserem Alltag. Es geht um künstliche Intelligenz. Viele verbinden damit ja etwas völlig Neues, etwas, das plötzlich über uns hereingebrochen ist. Doch gleich zu Beginn unseres Gesprächs macht unser heutiger Gast, Thomas Schwarz aus Drentwede, einen ganz spannenden Punkt. KI gibt es eigentlich schon ganz schön lange.
Angefangen hat es Mitte der 50er, Anfang der 60er, dass halt darüber nachgedacht wurde, wie kopieren wir den menschlichen Geist? Beziehungsweise wie schaffen wir es, dass wir eine Maschine bauen, die die menschliche Intelligenz kopiert? Über die Jahrzehnte wurden halt in allen möglichen Wissenschaften Grundlagen dafür geschaffen, wie man solche Systeme bauen kann. Also von Ethik, von Philosophie bis hin zur Mathematik. Und erst in den letzten Jahren, beziehungsweise mit dem Durchbruch jetzt zuletzt, der so publik war, nämlich mit dem Launch von ChatGPT, ist es ja dann auch an die allgemeine Öffentlichkeit gekommen.
Thomas Schwarz kennen natürlich viele Drentweder, aber auch einige, die im vergangenen Jahr in der Barnsdorfer Bibliothek zu Gast waren, als er nämlich genau dort einen vielbeachteten Vortrag über künstliche Intelligenz hielt. Das war ein Abend, der gezeigt hat, wie groß das Interesse an diesem Thema hier bei uns in der Samtgemeinde ist. Der Drentweder ist beruflich tief in der Welt der KI unterwegs. Er arbeitet bei der GS, die Genossenschaft, einem Unternehmen mit Hauptsitz in Schneiderkrug, das in vielen Bereichen der Region aktiv ist. Dort beschäftigt er sich intensiv mit digitalen Prozessen und den Möglichkeiten, wie KI sinnvoll eingesetzt werden kann.
Ein Herr hat mal gesagt, dass eine neue Technik so lange Magie ist, bis man versteht, was hinter dem Vorhang passiert. Und dann wird sie für jedermann verständlich und zugänglicher.
Genau das hat Thomas Schwarz auch jetzt vor, nämlich KI-Geheimnisse zu lüften und eine Sensibilität für KI-Bereiche bei uns zu wecken. Und zwar Bereiche, an die wir vielleicht zunächst gar nicht einmal denken. In seinem Vortrag in der Barnsdorfer Bibliothek erklärte er, dass sich vieles hinter den Kulissen und direkt vor unserer Haustür abspielt und dass KI nicht nur ein Zukunftsthema ist, sondern uns schon heute begleitet. Drei Beispiele. Erstens Google Maps.
Da ist es ja so, dass wenn du beispielsweise Google Maps benutzt, du ja kontinuierlich Standortdaten weiterschickst und Google weiß beispielsweise auf der Landstraße, dass du da 100 fahren darfst und wenn du nur 80 fährst, nimmt er das als Anomalie wahr und packt das in seinen Datensatz mit ein. Also man kennt es vielleicht, wenn du navigierst, dann sind ja die Straßen manchmal gelb. Die sind nicht gelb, weil sie sich das ausdenken oder weil sie über einen Satellit geguckt haben, wie viele Autos da stehen, sondern weil sie einfach wissen, okay, hier navigieren mehrere Leute aktuell mit unserem System und die sind langsamer als die Richtgeschwindigkeit. Deswegen müsste da irgendwas los sein. Und es gibt ja diesen Korrekturmechanismus, dass wir gefragt werden, ist die Baustelle denn noch da, ist der Stau denn noch da? Einfach damit vergewissert sich das System, dass das stimmt und dass die Leute nicht einfach nur, weil da eine Plastiktüte liegt, langsamer fahren. Und ich habe es selber auch nachgelesen, konnte es auch nicht ganz glauben, aber tatsächlich wird in dieser Routenführung auch das Thema Straßenbeschaffenheit mit berücksichtigt, Wetterverhältnisse werden mit berücksichtigt und historische Daten. Also wenn auf dieser Straße immer alle 100 fahren, dann ist das in Ordnung. Wenn da immer alle 80 fahren, obwohl da 100 ist, dann scheint die Straße irgendwie schlechter zu sein. Und all diese Datenpunkte, das Wetter, welche Leute fahren da gerade, wie sind die historischen Daten, die müssen ja verarbeitet werden. Wenn du klickst nach, wie komme ich zum Rathaus in Barnsdorf, dann willst du die Antwort ja sofort haben. Damit das so schnell geht, werden halt unter anderem auch KI-Systeme benutzt. Damit die Route dann auch dynamisch ist, auch wenn du sowas sagst wie öffentliche Verkehrsmittel oder so. Das zweite Beispiel ist das Thema Übersetzung. Denn Sprache ist halt ein insofern einfaches Konzept, weil die Zusammenhänge klar sind. Was es am Ende komplex macht, ist ja die gesprochene Sprache und die Betonung. Also, und da ist es halt im Deutschen nicht ganz so schwer oder im englischsprachigen Raum, wie ja zum Beispiel im asiatischen Raum. Aber da ist es so, dass diese ganzen Nuancen bei der Übersetzung, Die sind halt gut zu bearbeiten, wenn du das über ein KI-System machst und dem sehr, sehr viele Übersetzungen gibst und viel, viel mehr als ein Algorithmus bearbeiten könnte. Und da gab es zum Beispiel, habe ich auch in meinen Recherchen gefunden, dass die UN ein perfektes Trainingsmaterial ist. Weil die UN muss ja sehr, sehr viele, sehr juristisch akkurate Dokumente in alle Amtssprachen, die in der UN gelten, die Zahl habe ich jetzt nicht präsent, aber es sind sehr viele, übersetzen und das muss halt auch passen. Da können keine 80% Lösung drin sein. Und das wurde beispielsweise als Trainingsmaterial für DeepL benutzt. Und da ist es halt so. Bei Google Translate weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Es würde mich aber wundern, wenn sie das nicht benutzen. Wobei Google Translate ja im Regelfall Webseiten 1:1 übersetzt. Und das würde ich jetzt auch behaupten, eher schlecht. Also wenn ich was übersetze, dann mache ich das immer über DeepL. Aber das ist zum Beispiel auch ein großer Anwendungsfall. Auch da ist es ja so, dass ChatGPT und Co. dir die Antworten omnipräsent eingeben können. Und auch dieses Thema Live-Übersetzung. Apple hatte ja wieder eine Keynote, wo sie neue Produkte vorgestellt haben. Und das, wie ich finde, spannendste Produkt, was in Europa leider nicht so kommen wird, ist, dass die neuen Kopfhörer eine Simultanübersetzung erlauben. Dass du mit jemandem in einer fremden Sprache sprechen kannst und er das automatisch übersetzt für dich und das halt in einem Gespräch funktioniert. Also sofort. Das wäre ein ziemlich cooles Thema und ich bin auch direkt am Tag nach dieser Präsentation zu unserer Personalchefin gegangen, also bei der Arbeit, und habe gesagt, das wäre, glaube ich, für die Kommunikation manchmal mit den Fahrern, die überall aus Europa kommen, sehr, sehr praktisch, weil häufig die Sprachbarriere eine ist, die Dinge verhindert oder zögerlich macht.
Dritter Punkt, ChatGPT. Das ist ja nun vermutlich den allermeisten ein Begriff.
Mit dem Boom, mit dem ja auch die Kollegen aus dem Silicon Valley nicht gerechnet haben, dass sie so lange auf den ersten Plätzen der Downloadcharts der Apps stehen, ist halt eine Riesenwelle losgetreten. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich Weihnachten mit Freunden zusammensaß und da hatte ich gerade ChatGPT auf mein Handy geladen und dann so sagte ein sehr, sehr guter Freund von mir, das bringt doch alles nichts, das ist ja nur Spielerei. Und dann wollte ich ihn einfach davon überzeugen, was das kann, weil da war ich noch ein bisschen euphorischer, als ich es heute bin, dass wir eine Kindergeschichte haben schreiben lassen. Und das ist zum Beispiel auch ein Anwendungsfall, der in den USA riesengroß ist, dieses ganze Companion-Thema. Also, dass man jemanden hat zum Reden, weil wir ja auch eine sehr, sehr große Vereinsamungswelle haben. Einer der reichweitenstärksten Nachrichtenpodcasts der Welt ist ja der Daily. Ich springe jetzt thematisch ein bisschen. Der Daily von der New York Times. Und da gab es eine Folge darüber, über Menschen, die sich in ChatGPT verliebt haben. Und da war eine Frau, die porträtiert wurde, und die machen das immer sehr schön, nicht wertend, sondern sie versuchen einfach herauszufinden, was sind denn die Ursachen? Wie bist du da rangekommen? Wie fühlst du dich dabei? Wieso tust du das? Auch in dem Bewusstsein, dass du da eine Maschine lebst. Und objektophil zu sein, das ist jetzt nichts Neues. Das gibt es schon sehr lange. Also Leute haben ja auch schon Kirchen geheiratet oder Gebäude. Aber das war halt spannend, weil die Frau war in der Beziehung, die war verheiratet, aber sie hat sich trotzdem einsam und nicht zugehört gefühlt. Und sie hat dann einfach angefangen, ChatGPT zu sagen, hey, wie würde denn jemand antworten, der mir zuhört, der charmant ist? Und so fing das an. Soweit, dass diese Frau dieses große Abo abgeschlossen hat für damalig $500 im Monat. Denn das Schlimmste für sie war, dass selbst bei diesem großen Abonnement ist so, dass der Chat irgendwann endlich ist. Also du kannst nicht unendlich lange in einem Chat bleiben, und dass sie halt alles wieder reinprompen musste, als der Chat von vorne anfing. Und die Frau dann immer einen schlechten Tag hatte. Und die Ehemann das abgetan hat, als ja, was weiß ich, was die da mit dem Handy macht. Und da gibt es so viele Facetten, wie diese Technik und diese ChatGPT in unser aller Leben, also auch wenn man nichts damit zu tun hat, Einfluss nimmt, ohne dass wir das merken.
Da wir über ChatGPT so vieles ganz schnell schreiben und auch herausbekommen können, traf ein Professor diese Entscheidung.
Ich habe mit einem Professor gesprochen, der eine Arbeit für Studierende gemeinsam mit uns machen möchte, und der hat gesagt, dass er keine Arbeiten mehr mit Freitext machen lässt, sondern nur noch mit Multiple-Choice-Aufgaben, weil sie einfach als Lehrende nicht mehr in der Lage sind, zu unterscheiden, ist dieser Text jetzt KI-generiert oder ist er von der Person?
Wobei,
dieses Bildungsthema ist ja nur eines. Also denken wir an Presse, denken wir auch an das Thema Meinungsbildung. Was ist, wenn bestimmte Gruppen diese Chatbots instrumentalisieren und es schaffen, jedem Einwohner von Barnsdorf individuelle E-Mails oder Chatnachrichten zu schicken per Facebook, Instagram und Co., um sie subtil davon zu überzeugen, dass die Inhalte doch ganz plausibel sind und eigentlich ganz schön wären.
Umso wichtiger ist es zu verstehen, wie KI eigentlich funktioniert. Wenn ich zum Beispiel einer KI die simple Frage stelle, bellt der Hund?
Dann wird erst geschaut, okay, welche Sprache ist das? Was ist in dem Satz ein Substantiv? Welche Wörter gehören zusammen? Und das geht durch viele dieser Schichten durch und produziert dann eine erste Antwort. Wie noch für maschinenlesbar oder noch an Zahlen. Und dann fängt der ganze Prozess nochmal von vorne an, aber mit dem Kontext der ersten Antwort.
Nur, woher weiß eigentlich die KI, dass die Wörter auch zusammengehören?
Das liegt daran, dass man ein sogenanntes neurales Netz aufgebaut hat. Also das bedeutet eigentlich nur, dass wir ganz viele Wissenspunkte haben, die miteinander vernetzt sind. Und dieses neurale Netz wurde trainiert mit Daten. Und das halt mit großem Datensatz des Internets. Angefangen haben sie, Essays selbst zu schreiben und die hochzuladen, irgendwelche Wissenschaftsdokumente zu nehmen. Irgendwann sind sie dann so weit gegangen, dass sie das ganze Internet da reinkopiert haben. Dieses Wissen wird da durchgejagt, es werden Zusammenhänge hergestellt und das hilft am Ende der KI, die Antwort daraus zu generieren. Aber da ist auch noch ein ganz spannender Punkt. Es ist so, dass KI-Wissenschaftler oder KI-Schaffende oder KI-Entwickler bauen diese Systeme zusammen und dann durchläuft es eine Trainingsphase. Und diese Trainingsphase kann Monate dauern. Diese Trainingsphase bedeutet, wir haben das aufbereitete Dataset, also wir haben Millionen von Bildern, Textstücke, die auch vielleicht schon kategorisiert sind. Also wenn wir zum Beispiel daran denken, dass es für den Autoverkehr genutzt wird, dass Menschen wie du und ich, wenn wir auf eine Website gehen und gefragt werden, zeige mir alle Fahrräder auf den Bildern, ist das Trainingsmaterial für Autopiloten im Auto, dass die wissen, wie ein Fahrrad aussieht und das dann millionenfach oder milliardenfach. Und er nimmt diese ganzen Trainingsdatensätze und arbeitet damit das durch und dann am Ende, plupp, kommt ein Modell raus, so wie man es ja nennt oder wie ChatGPT-5 jetzt ja aktuell heißt. Und wenn diese Person oder diese Wissenschaftler wieder da reingucken in dieses Programm, verstehen sie nicht, was da passiert ist. Die können das nicht sagen. Die können sich das Ergebnis angucken, aber es ist ein bisschen Glücksspiel, ob das, was da rauskommt, ordentlich ist. Mhm. Da gab es auch ein recht populäres Beispiel und das hat auch in dem Vortrag für einen Rauner gesorgt, dass die Firma von Elon Musk hat auch einen Chatbot gebaut. Und die benutzen Twitter oder beziehungsweise X als Wissensplattform und das ist ja eine Plattform, die jeder mit gesundem Menschenverstand eigentlich meiden sollte, weil es wirklich ein wüster Haufen ist. Was ich damit meine, ist einfach, dass Meinungsfreiheit da so definiert wird, dass einfach jeder alles sagen und behaupten darf. Und dieser Chatbot, der damit angelernt wurde, hat dann auf die Frage hin, ohne Kontext, wer denn die Person ist, tot oder lebendig, die diese Welt zu einem besseren wenden kann, ist geantwortet Adolf Hitler. Das also hat in der Branche eher für Gelächter gesorgt und dann im zweiten Atemzug natürlich auch dafür, okay, so wenig unter Kontrolle sind diese Systeme und so wenig Kontrollmechanismen sind da drin.
Daher sollten wir uns die Frage stellen,
wo ist denn tatsächlich der Nutzen? Weil diesen Zauber aufzubauen, wenn ich das im beruflichen Kontext bearbeite, teile ich das auch gerne am Anfang immer in so eine Honeymoon-Phase auf, weil die Leute denken, wow, krass, ich kann jetzt hier ein Kinderbuch schreiben lassen in einer Minute. Das ist ja mega, ich werde das überall benutzen können. Aber sobald man tiefer geht und zum Beispiel sagt, ich möchte eine Analyse der Zuschauerzahlen im Kontext der Einwohnerzahlen und gib mir Konkurrenzmodelle und was sollte ich verändern am Podcast etc., wenn es ein bisschen tiefer geht, dann wird es halt relativ schnell tricky und so der richtige Mehrwert, der ist schwer zu finden.
Doch welche Punkte empfiehlt Thomas Schwarz im Blick zu behalten?
Worauf die Leute auf alle Fälle achten sollen, ist, dass wir so drei große Punkte haben. Das eine ist die Umweltthematik, also diese Anfragen, wie ich sie beschrieben habe, sind ja sehr komplex. Die brauchen sehr, sehr viel Rechenleistung, um zu funktionieren. Nur um das mal darzustellen, eine Google-Anfrage ist auch nicht gerade umsonst. Laut eigenen Angaben von Google verbraucht eine Anfrage 3 Watt. Google bekommt auch laut eigener Angabe 75.000 Anfragen pro Sekunde. Das kann man sich dann ja mal hochrechnen, wie viel Watt das sind und das mal vergleichen mit einem typischen Zwei-Personen-Haushalt, der 3000 Kilowattstunden berechnet. Aber Datenzentren, das sind halt ganz andere Hausnummern. Also wenn wir beispielsweise darüber nachdenken, die Leistung von Rechenzentrum in Megawatt oder Gigawatt gemessen wird, wie lange dauert es, bis wir 100 Megawatt an Strom zusammengepackt haben für ein Rechenzentrum und es werden gerade mehrere gebaut. Also was alleine verbraucht wurde an Energie, um ChatGPT-4 anzulernen, waren 50 Gigawattstunden. Dieser Strom muss erzeugt werden. Und der wird halt nicht nur erzeugt dadurch, dass wir Windräder haben oder Solarflächen, sondern auch durch Kohlekraftwerke und Co. Und deswegen ist es halt auch so, dass die USA gerade ein sehr großes Interesse daran haben, Atomkraftwerke wieder aufzubauen, weil die halt günstig viel Energie liefern. Das zweite Thema, und das spielt auch schon auf das an, was ich gerade gesagt habe, nutze KI nur da, wo sie einen Effizienzgewinn bedeutet. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne unbedingt einen Beef Wellington kochen, aber ich verstehe diese Anleitung nicht und ich möchte, dass mir das jemand didaktisch einfach erklärt für jemanden, der zwei linke Hände hat, benutzt dafür meinetwegen die KI. Oder wenn du sagst, okay, ich habe hier eine Excel-Tabelle mit meinen Haushaltsausgaben, die ist völlig wüst. Oder andersrum gesagt, ich habe 30 PDF mit Daten, die ich in die Steuererklärung geben muss. Gieß mir das in eine PDF. Kann man machen. Da würde ich dann immer nochmal dieses Thema Datenschutz und das Thema personenbezogene Daten mit einbringen. Aber nur als Beispiel, es funktioniert sehr gut. Beispielsweise benutze ich das relativ viel, dass wir dann eine PDF haben mit einer Rechnung, dann löscht du oben den Rechnungsbetrag oder den Adresse und Empfänger und Versender einfach raus und dann kannst du das da hochladen und dann kann die KI damit nur bedingt was anfangen. Dann auch das sogenannte Prompten, also die Aufgabenstellung, die du in die KI gibst, dass du dir überlegst, das möglichst spezifisch zu machen. Weil einfach nur zu fragen, mach meine Auswertung für die Steuererklärung, ist ja erstmal keine Frage, die würde ich sogar als Mensch nicht verstehen ohne Kontext, sondern es geht halt immer darum zu sagen, okay, das ist der Kontext, in dem du dich bewegst, das sind die Informationen, die ich dir zur Verfügung stelle und das ist die Zielformulierung, die wir am Ende haben und wie das Ergebnis aussehen soll. Und wenn du alle drei Sachen gut machst, dann kannst du das da reingeben und dann ist das Ergebnis auch hoffentlich passend.
Was ich an Thomas Schwarz ja besonders spannend finde, ist, er verbindet technisches Know-how mit einem sehr klaren Blick auf Chancen und Risiken. Er spricht offen über Missbrauchsgefahren, Datenschutz, Ressourcenverbrauch und auch darüber, warum wir KI bewusst und vor allem verantwortungsvoll nutzen sollten.
Es ist nichts für jedermann. Man muss auch eine gewisse technische Affinität haben, man muss auch Lust haben, damit zu experimentieren. Du wirst relativ schnell merken, wenn du kostenloser Nutzer bist und das wirklich intensiv benutzt, dass du bei den kostenlosen Versionen an eine Grenze gerätst. Und die kommt mal früher, mal später. Und dann gibt es verschiedene Preismodelle. Also später, wenn es dann in den Unternehmenskontext geht, dann wird es halt in Tokens gemessen. Also das war, wie ich eingangs beschrieben habe, wenn ihr die Informationen, die du eingibst, zerlegt in, nennen wir es maschinenlesbare Daten, die schimpfen sich Token und am Ende werden Token wieder ausgebaut. Und da ist es dann so, dass danach abgerechnet wird, so viele Tokens hast du reingegeben und rausgegeben und das wird dann in Millionen Token gemessen. Dann kostet es beispielsweise, ich glaube Anthropic hat jetzt gerade gesagt, 1 Million oder 3 Millionen Ausgangstoken kosten $15. Und da kannst du schnell Abrechnungen haben, die über 10.000 Euro sind, wenn du es viel benutzt.
Vielen Dank für die Infos und Hintergründe. Thomas Schwarz, KI-Experte aus Trendwede. Wer noch intensiver in diese Thematik einsteigen möchte, der sollte einmal seine Homepage besuchen. Der Link steht in den Shownotes, also der Inhaltsangabe dieser Ausgabe von Next Halt Barnsdorf. Damit genug für heute. Bis zum nächsten Mal und allen eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Haber Energy, die Stadtwerke Huntetal sowie die Samtgemeinde Barnsdorf präsentierten den Podcast. Nächster Halt, Barnsdorf.